Ich weiß ein...
Oh, das ist ja laut. Ja, man stirbt so leicht den akustischen Tod, nicht? Wenn man so angebrüllt wird. Also ich flüstere euch eins.
Ich weiß ein Mittel.
Ich weiß ein Mittel gegen langweiliges und leeres Leben. Das ist sehr schlicht und einfach und etwas gefährlich. Und das heißt so, riskiere 2 bis 3 Mal, einem Menschen die Frage zu stellen, wie geht's? Mit der Bereitschaft, seine Antwort ernsthaft abzuwarten. Das ist ja der Punkt. Ich meine, how are you und so, das machen wir immer schnell ab. Ich garantiere dir und will das erläutern, wieso? Das bringt jedes Leben von der Routinerolle und auf einen heißen Kurs. Ich will dir das an einem Beispiel erklären. Der Mann heißt Nehemia, Nehemia, N-E-H, Nehemia, und war so ein Stuttgarter Juppie, also sozusagen. Juppie heißt Young Urban Professional, Spitzenjob so zwischen 20, Ende 20, Spitzenjob bei IBM oder Daimler, Schuhe für 625 Mark, fährt ein Daimler 190, 2,3, 16 Ventiler und so. Und er gehörte zur Gemeinschaft. Er war wirklich Christ, er lebte mit Gott und deshalb wusste er, dass das Gelingen seines Lebens Segen Gottes war. Die Sache war so ähnlich wie heute, obwohl es schon ein bisschen her war. Ringsrum standen die Dinge nicht zum Besten. Der Luxusliner, den man Welt nannte, der hatte ein bisschen Schlagseite bekommen und irgendwo gab es das Wasser schon rein. Die Welt war am Absaufen, aber es war ihm unter der Gnade Gottes gelungen, so seine private Nische zu finden. Er hatte einen Top-Job, natürlich nicht bei Daimler, sondern am persischen Königshof bekommen, Artaxerxes. Meine Güte, da muss man ganz langsam machen, sonst fällt einem das Gebiss raus, wenn man das spricht. Artaxerxes hieß der junge Mann. Der hatte, wie sich das anständig gehört, Zentralheizung hatten sie noch nicht, Sommerresidenz, Winterresidenz und so. Und in Susa, da war die Winterresidenz. Da konnte man leben, da war es nicht so kalt. Es war so ähnlich wie in Stuttgart im Februar. Und einen Bombenjob dort. Fromm, reich, erfolgreich zu sehen, Gott hat mir geholfen, dass das Leben gelingt. Er hatte keine einfache Vergangenheit, stammte aus einer vertriebenen Familie, hatte auch Schweres im Leben erlebt. Umso großartiger war dies, dass er die Sonne wieder sah, dass er den Erfolg schmeckte, dass er wirklich Lebensglück in die Finger bekam. Bis zu dem Augenblick, wo dieser Mann sich traut, die Frage, wie geht's, zu stellen. Kommen nämlich Freunde aus Jerusalem zu Besuch. War 1000 Kilometer plus minus weg. Dann guckt er die an, als sie sich gesetzt haben, den ersten Kaffee getrunken haben und sagt, wie geht's? Und dann sagen die, es ist zum Heulen. Es ist zum Heulen. Die Mauern Jerusalems sind eingerissen. Die Leute sind unglücklich. Schande. Die Tore, alles, was Schutz geben kann, ist kaputt. Nun müsst ihr wissen, es geht hier nicht um irgendeine schöne Stadt wie Rothenburg ob der Tauber oder so, sondern es geht darum, dass die Stadt Jerusalem die Stadt Gottes war. Er hat versprochen, dort gegenwärtig zu sein. Und die Mauern Jerusalems, das waren Leben im Schutzraum Gottes. Dass du weißt, mein Leben ist geborgen. Es ist nicht kaputt zu kriegen. Ich habe einen Sinn. Ich bin geliebt. Da ist Gemeinschaft mit anderen, die zu Gott gehören. Ich bin gut aufgehoben. Da ist eine Hoffnungsperspektive. Das ist Jerusalem. Die Mauern sind eingerissen, die Tore verbrannt. Schande und Unglück. Und dann heißt es in der Bibel, als er diese Worte hörte, setzte ich mich nieder. Er schreibt selber, setzte ich mich nieder. Da hat ihm die Kniekehlen eingedrückt. Und weinte und trauerte tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Und dann kommt das Gebet. Es war zum Heulen. Ich weiß nicht, was du erlebt hast, seitdem du mit Jesus angefangen hast zu leben. Ich weiß nicht, was du dir vorstellst, was du erleben solltest, müsstest, wenn du anfängst, mit Jesus zu leben. Hier steht, du wirst das Heulen lernen. Denn Gott macht uns mit seiner Liebe dünnhäutig. Stell nur einmal ernsthaft die Frage, wie geht's? Im Blick auf ein paar Menschen. Und lass dir das unter die Haut gehen. Und all das Oberflächliche, ich bin zufrieden. Ich habe Glück gehabt. Schon recht so. Ist wie weggeblasen. Und du bist erfüllt von dem Leiden um Menschen. Die Tränen in deinen Augen sind eine Fortsetzung der Tränen des Jesus, der Jerusalem ansieht und heult, weil er nicht an ihre Herzen rangelassen wird und nicht zum Zuge kommt mit seiner Hilfe. Kennst du das? Hat dir Gott das je zugemutet? Hast du das je an dich rangelassen? Die Frage ist nicht, ob wir in unserem Christsein zufrieden sind. Die Frage ist nicht, ob du, wenn du Jesus bekommst, ein bisschen erfolgreicher bist in der Bewältigung deines Lebens. Wir sind nicht Endverbraucher der Liebe Gottes. Gott macht uns dünnhäutig. Und da mutet es dem erfolgreichen Mann Nehemia zu, jetzt die Frage, wie geht's dir, noch einmal stellen zu müssen mit ganz anderen Ohren, mit einem offenen Herzen, mit einer dünnen Haut der Barmherzigkeit. Da hat Gott ihm die Hornhaut der Hartherzigkeit und Routine vom Gewissen geschabt. Und dann geht's rein. Fragen können und so zu Fragen warten. Dann hast du die Not deiner Mitschüler in einer Klasse. Die Not junger Leute in Stuttgart, die ohne Jesus vor die Hunde gehen. Die Not kranker Menschen. Die Not hungernder Menschen. Die Not heimatsuchender Menschen, die wir einfärchen in irgendwelchen Asylquartieren und mit irgendwelchen Argumenten rauskomplimentieren. Wie geht's? Einmal gefragt, angesteckt von der Liebe des gekreuzigten Jesus. Wie geht's? Nehemia hat tagelang gesessen, geheult, gebetet. Es ist ihm auf den Magen gegangen, er hat gehungert. Nun hat er ja einen Job gehabt und er musste ja auch arbeiten und irgendwann kam es wieder. Er hat einen schönen Job gehabt, war ein interessanter Job, war ganz komfortabel. Der war nämlich Mundschenk beim persischen König. Also das ist immer ein bisschen humorvoll. Es ist auch schön, dass sowas nötig ist. Also all die Leute, die Macht haben, haben ja auch die Hosen voll Angst. Das ist meist so miteinander und gut, dass das so ist, das macht die ganze Sache ein bisschen possierlicher. Jedenfalls, dieser allmächtige Herrscher, der über wer weiß was, wie viel Divisionen kommandierte, der hatte nicht den Mut, ein einziges Glas Wein zu trinken, ohne dass jemand anders vor seinen Augen aus dem gleichen Pott vorher getrunken hat und nachgewiesen war, dass er nicht vergiftet war. Deshalb hatte der so Top-Beamte angestellt und die mussten am Tisch stehen und dann nahmen die aus der Karaffe einen Schluck und dann tranken die und dann zählte der bis 5, vielleicht bis 10, ich weiß nicht, und guckte, ob die gelb oder grün um die Nase wurden oder umkippten oder was. Und wenn da nichts passierte, dann sagte auch der König Prost. Aber vorher hat er dem nicht geglaubt. Und diesen Job, ich meine, das ist ja nicht besonders anstrengend, nicht? Diesen Job hatte der Nehemia. Er war ein Mundschenk. Da musste man dann auch noch zwischendurch, da man ja nicht dauernd probieren kann, da wird man ja besoffen bei, musste man wahrscheinlich zwischendurch auch noch ein paar andere politische oder diplomatische Aufgaben sehen, was das waren, bevorzugte Top-Jobs. Und den hatte er. Das war was. Das war was. Und so steht er eines Tages, hat er wieder Schicht und kommt da an und muss da den Württemberger Roten, der wurde gerade Kredenz und dann mal gucken, ob da nicht irgendjemand Arsen reingetan hat oder irgendwelche unerlaubten Zutaten gepanscht hatte. Und der Nun ist manchmal unser Gesicht ja eine Maske, hinter der wir verbergen können und wollen, was uns innerlich bewegt. Aber meist gelingt es uns doch nicht. Meist entgleisen die Gesichtszüge, die wir bemüht in Form halten wollen. Und der Großkönig Artaxerxes, der sieht, dass im Gesicht dieses Nehemia eine große Trauer geschrieben steht. Der guckt ihn an etwas skeptisch und sagt, du guckst so traurig. Da fährt dem die Angst in die Knochen. Ich meine, ihr müsst das wissen, das kann so ein richtiger Demokrat gar nicht mehr nachempfinden. Wenn irgendjemand in der Umgebung dieser großen Machthaber auch nur traurig guckte, dann war das nicht nur gefährlich für seinen Job, sondern auch für seinen Kopf und Kragen. Denn wer guckt schon traurig? Wer traurig guckt, hat irgendetwas. Und wer irgendetwas hat, der ist ein potenzieller Verschwörer. Denn unter der Herrschaft des allgewaltigen Königs ist man immer glücklich, happy, smiling. Was könnte man auch anders sein? Deshalb war das, also dieses Misstrauen, dieses idiotische Misstrauen, dass auch da, wo einer den Mundwinkel nach unten zieht, schon ahnt, da könnte was im Busch sein. Deshalb fährt dem Nehemia der Schrecken in die Knochen, dass er so traurig aussieht. Dann sagt er, du bist doch nicht krank. Du bist doch nicht krank, sagt der König. Dich bedrückt was. Und dann sagt er, naja, jetzt muss ich Farbe bekennen, sagt er, Majestät, die Stadt meiner Heimat und der Gegenwart des lebendigen Gottes in Trümmern. Da sollte ich nicht traurig sein. Ach, sagt er. Nehemia zittert, denn er wusste, der gleiche König hatte vor Jahren, weil er skeptisch war gegenüber dieser Stadt Jerusalem, die war ihm sehr, sehr verdächtig, da hatte er mal einen Mauerbau stoppen lassen. War so als Revoltenstadt ihm berichtet worden. Und dann sagt, was kommt jetzt? Hast du einen Wunsch, Nehemia, sagt der König. Und dann steht da ein toller Satz in der Bibel, den müsst ihr mal nachlesen im Buch Nehemia Kapitel 2. Da heißt es, da betete ich zum Gott des Himmels und sprach zum König. In diesem Bruchteil einer Sekunde. Da tritt Nehemia in dieser Herausforderung, wo es um Kopf und Kragen geht und er genau weiß, hier kann ich alles verspielen. In diesem Augenblick steht er nicht nur vor diesem eindrucksvollen, gefährlichen Machthaber, sondern er tritt vor den Herrn aller Herren. Er betete zum Gott des Himmels und sprach zum König. Ein Stoßseufzer geht hoch. Er hatte vorher tagelang mit Gott gesprochen, hatte gerungen, Sünde bekannt, hatte nach dem Weg Gottes gefragt, hatte sein Leben geöffnet, hatte sich ausgeliefert, hatte gerungen und geklagt vor Gott. Jetzt war nicht mehr die Zeit, lange Gebete zu machen. Ein Stoßseufzer vor das Angesicht, vor den Thron Gottes. Er steht vor Gott, obwohl er dem König zu antworten hat. Liebe Freunde, die Wagnisse unseres Lebens werden wir nie aus eigener Kraft bestehen. Das ist die Art und Weise, wie was weitergeht, was Riskantes im Leben weitergeht. Er betete zu Gott und sprach zum König. Hundertfach gibt es diese Situation in unserem Alltag, wo wir vor Überforderungen stehen, uns die Knie schlottern, wir feige den Schwanz einziehen und abhauen wollen, die Schnauze halten wollen und höflich schweigen, um nicht in Schwierigkeiten zu kommen. Weil die anderen so imponierend sind, weil die den Daumen so drauf haben können, weil die am längeren Hebel sitzen und weil man Angst hat. Da gibt's nur diesen Weg des Nehemia. Der hatte auch Angst. Er fürchtete sich sehr. Ja, das ging mich kalt ab. Er rief zum Himmel, Gott des Himmels und redete zum König und sagte, Herr, lass mich reisen und die Mauern Jerusalems bauen. Und dann passiert das Wunder, dass der politisch berechenbar genau das Gegenteil wollen musste, sagt, wie lange willst du fahren? Der sagt ihm eine Zeit. Schließlich ist Nehemia 12 Jahre weg gewesen. 12 Jahre bezahlten Sonderurlaub. Das ist eine Sache. Um die Mauern Jerusalems zu bauen. Und dann zieht er los. Er riskierte Kopf und Kragen. Ich möchte das sagen. Er bringt uns runter von der Routinerolle des Lebens in Langeweile und Leere. Diese Langeweile und Leere kommt auch im Christsein immer dann auf, wenn man nur fragt, wie fühle ich mich? Bin ich glücklich? Wie steht's mit meinem Glauben? Du kommst runter von der Rolle im Augenblick, wo du fragst, wie geht's dir?
Herr, lass mich mit der Barmherzigkeit angezündet diese Frage stellen. Und dann führt er dich in Situationen, da meinst du, jetzt riskiere ich Kopf und Kragen. Und nur wo wir etwas riskieren, gewinnen wir einen Weg. Es gibt keine Erfahrung des lebendigen Gottes in dieser Welt, ohne dass ich mein Leben wage. Ohne dass ich es wage. Das ist das Lebensgesetz. Ich betete zu Gott und sprach zum König. Was kommt denn raus? Was ist denn das Ergebnis? Zieht also los, kriegt einen Haufen Papiere damit, für die Gouverneure, sogar für die Oberforstverwaltung, wollt den halben Schwarzwald abholzen, um die Mauer neu zu bauen und so. Lasst das die Grünen nicht hören. Wäre schlimm, nicht? Haben sie damals noch nicht so richtig gewusst, was sie da anrichten. Jedenfalls auch dafür hat er ein Paper gehabt, steht in der Bibel. Und was macht er? Er kommt schließlich in Jerusalem an. Und es gibt nichts als Arbeit. Wenn du fragst, was bringt mir das, wenn ich Jesus folge? Dann sage ich dir, es bringt dir Arbeit mehr, als dir lieb sein kann. Das ist gewiss. Sollst du aber wissen. Es möchten ja manche religiöse Playboys werden. Und sind dann, oh, Girls natürlich, Playgirls. Und sind dann schrecklich enttäuscht, dass Jesus ihnen den Service nicht bietet, den sie erwarten haben. Und dass das nach Stress riecht. Es ist schwer, dem Herrn zu folgen, der in Gethsemane eine Nacht durchwachte und am Kreuz eine Menge Stress hatte. Aus Liebe zu den Menschen. Es ist schwer, diesem Mann nachzufolgen, ohne dass das in Stress ausartet. Die Liebe scheut die Dreckarbeit nicht. Er kommt nach Jerusalem. Wie er die Leute schon so sieht, da weiß er schon, hier darfst du gar nicht laut sagen, was du willst. Dann sagen die, das haben wir schon alles probiert, das geht nicht. Hier kommt jede Woche so einer vorbei, der sagt, man sollte und man müsste. Und so diese ausgebrannte Resignation. Deshalb macht er sich nachts auf, nachts, wo keiner es sieht, und geht heimlich an der Stadtmauer entlang und guckt sich den Schaden an, überlegt sich, was man machen kann. Er traut sich nicht in die Öffentlichkeit. Und dann geht er los und sagt, komm, lasst uns die Mauern Jerusalems bauen. Lasst uns die Gemeinde Gottes bauen. Lasst uns die Stadt bauen. Sie besteht heute nicht mehr aus Steinen. Sie besteht aus lebendigen Steinen, aus Menschen, sagt uns die Bibel, die eingefügt sind ins Haus Gottes. Der Schutzraum ist Gottes Volk, wo man ein Zuhause in der Gegenwart Gottes mit Erfahrungen der Wirklichkeit Gottes haben soll. Ein Zusammenleben unter den Ordnungen Gottes, mit der Versorgung unter der Fürsorge Gottes, wo keiner das, was er hat, als seins betrachtet, sondern jeder bereit ist, mit dem anderen zu teilen, was Gott ihm anvertraut hat. Das ist Gottes Stadt. Komm, lass uns die Stadtmauern Jerusalems bauen. Wisst ihr, auch dieses Schwierigste, die Mutlosigkeit in den eigenen Reihen, das ist bis heute so. Die größten Schwierigkeiten in der Bundesrepublik Deutschland im Blick auf das Evangelium liegen nicht bei den gottlosen Menschen, sondern liegen in den Kirchen, in den christlichen Gemeinden, in den christlichen Organisationen. Wir selber stehen uns kräftig auf den Füßen. Uns selber und gegenseitig. Wir beschäftigen uns miteinander, machen uns mutlos. Und inzwischen gehen Tausende verloren in Ewigkeit, weil wir die Hände nicht frei haben, ihnen zu dienen in Wort und Tat. Und dann kommen sie. Ach, ihr müsst das mal lesen. Ein schönes, langweiliges Kapitel in der Bibel. Das dritte Kapitel des Nehemia-Buches stehen nämlich die ganzen Namen drin. 42 Abschnitte. An der Ecke baute der mit denen und daneben der mit dem und dann der mit dem und dann der mit dem. Das musst du mal lesen. Du, das ist wie Lippengymnastik, wenn du die ganzen hebräischen Namen einmal laut runtergelesen hast. Kapitel 3 im Nehemia-Buch. Aber da stehen sie mit Namen, eine Mitarbeiterkette. Keiner kann alles tun. Da heben sich nicht ein paar den Bruch und sagen, wir schaffen das jetzt. Sondern kriegt jeder seine Portion und hat Nachbarn. Und dann bilden sie eine Kette und jeder baut sein Stückchen. Und das ist eine große Mitarbeiterkette, wo nicht einer dem anderen in die Suppe spuckt, weil er erst den anderen in seinem Dienst schlecht machen muss, um seinen eigenen zu profilieren. Sondern wo sich einer am anderen freut und einer den anderen braucht und sich konzentriert auf seinen Bauabschnitt. Da rennt man auch nicht hin und her und sagt, auch bei mir macht's mir keine Lust, ich baue mal an der Ecke mit. Da freut man sich an dem, dass viele an verschiedenen Ecken bauen im Volke Gottes. Aber an seinem kleinen Bauernabschnitt ist jeder treu und fügt Stein auf Stein und man reicht sich einander die Werkzeuge an. So funktioniert die Mitarbeiterkette, damit wirklich die Liebe aus den Herzen in die Arme und Beine kommt und Gestalt gewinnt und Schutz Gottes zustande kommt im Volk Gottes, in der Stadt Gottes. Darf ich dich fragen, wo bist du? Wo ist dein Bauabschnitt? Bei den Mauern Jerusalems. In dem Kapitel kommt auch vor, Kapitel 3, die Leute von Tekoa, da waren die Vornehmen, sich zu fein, sich die Hände schmutzig zu machen. Das gibt's auch im Volke Gottes. Es sind immer ein paar da, die sind sich zu fein, die Hände schmutzig zu machen. Die verdrehen die Augen und jubeln Halleluja. Aber wenn's nach Schweiß und Arbeit riecht, sind sie nicht dabei. Das gibt's auch. Wo steht dein Name? Ist mir so wichtig, dass die Bibel sich die Mühe macht in dem Bericht. Name für Name, hätte man noch sagen können, viele sind dabei. Nein, hier muss Name für Name hin, damit es deutlich ist, du bist wichtig, du bist gebraucht, du bist unersetzlich und richte dich nicht raus. Niemand anderes kann deine Stelle einnehmen. Du sollst nicht alles tun, aber nimm den kleinen Teil in deiner Jungschar, in dem Jugendclub, in dem Bibelkreis, bei den Hausbesuchen, in dem diakonischen Dienst, in der weltmissionarischen Arbeit, wo du stehst. Nimm ihn und baue die Mauern Jerusalems. Lass uns eine Mitarbeiterkette bauen, damit Jerusalems Mauern gebaut werden. Aber glaub nur ja nicht, dass das nur ein Fest war. Es war Druck von außen und es war Mutlosigkeit von innen. Der Druck von außen war gefährlich und er hatte die Gestalt des Spottes. Da sagten die Leute ringsherum, was machen die denn da? Guck dir das mal an. Das ist eine Mauer für den Schrebergarten. Wenn da unser Dackel drauf springt, fällt die um. Sie sagten Fuchs, aber das ist ja auch nicht viel größer als ein Dackel. Ne? Wenn ein Fuchs da drauf springt, kippt die Mauer um, sagten die. So sagen die Leute. Ach, mach mal du mit deiner. Meinst du, die 10 Männchen sind deiner Jungschar, die würden die Welt retten? Meinst du, dass du da Woche für Woche in deinem Jugendclub deine Andacht hältst und einen Spielbetrieb machst und die Hausbesuche machst? Meinst du, das würde die Weltprobleme lösen? Doch lächerlich. Springt ein Dackel drauf, fällt die ganze Sache um. Du sagst mal, haben sie ja recht, nicht? Und dann lässt man die Kelle fallen. Wie viele sind mutlos geworden unter dem Spott, unter dem Lächerlichmachen von außen. Und von innen die Mutlosigkeit. Da kommen sie zu Nehemia und sagen, Originalton, ich lese es dir vor. Da heißt es, die Kraft der Träger ist zu schwach und der Schutt ist zu viel. Wir können nicht weiterbauen. Der Schutt ist zu viel. Wir können nicht weiterbauen. Da gibt's den Schutt von Lüge und dass man übereinander redet und dass es unvergebene Schuld gibt, die wie Schutt die Treppenhäuser voll erfüllt, sodass man nicht mehr durchgehen kann. Der Schutt ist zu viel. Wir können nicht mehr weiterarbeiten. Kennst du das aus eurem Kreis? Diese Mutlosigkeiten, dann lässt man die Kelle fallen und haut ab. Der Nehemia geht ran und sagt, es muss eine Neuordnung des Mitarbeiterkreises ran. Dann ruft er sie zusammen und sagt, seht ihr das? Die Aufgabe ist, die Mauern zu bauen, damit Menschen Schutz bei Gott finden, Versorgung bei Gott finden, endlich ein Zuhause beim lebendigen Gott haben. Aber jetzt haben wir Druck von außen und wir haben Schwierigkeiten von innen. Pass auf, was wir machen. Jede Hand tut was anderes. Mit einer Hand wird gearbeitet, in die andere gehört eine Waffe. Das Schwert des Geistes Gottes. Und im Alten Testament ging es wirklich um einen Krieg zwischen Nationen und deshalb ging es um richtige Waffen. Dies gibt es im neuen Bund nie mehr wieder. Der Feind, es geht nie mehr, dass man gegen Menschen kämpft, sondern nur noch um Menschen kämpft. Der Kampf gegen ist der Kampf gegen die Macht der Großmacht Sünde. Ist der Kampf gegen satanische Zerstörungsmacht, diese dunkle, unsichtbare Hintergrundmacht, die Fäden zieht. Und da sagt, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sagt Paulus. Und sagt, es gibt Waffen, eine Waffenrüstung Gottes. Das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes, ist die Bibel. In die Hand, nimm's in die Hand. Wer nicht Bibelleser ist, wird in dieser Zeit irre werden im religiösen Theater. Er wird von seinen Gefühlen und von dem, was die Modemeinungen sagen, an der Nase rumgeführt werden, wie ein Stück Stück Papier, eine leere Cola-Dose auf aufgepeitschten Wellen der Meinungen. In einer Hand gehört die Waffe, mit der anderen wird gebaut, das Schwert des Geistes und die Kelle, um aufzubauen, neue Menschen zusammen missionarisch zu arbeiten, neue einzuladen, ihnen zu helfen, mache zu Jüngern alle Völker. Neuordnung. Und dann sagt er, und pass auf, wir sind so weit verstreut auf der Mauer. Diese Kette ist zu locker. Und wenn Gefahr ist, hier ist die Signalposaune. Hört, wenn die Signalposaune ertönt, ich gebe das Kommando, sagt der Nehemia, dann kommen wir alle zusammen und sammeln uns an dem Punkt, der Herr wird für uns kämpfen. Weißt du, dass wir das brauchen? Manche werden müde auf ihren Posten so alleine. Da gibt's Leute, die arbeiten und arbeiten, aber sie haben nie Punkte, wo sie zur Sammlung kommen, wo sie wirklich sich von Jesus dienen lassen, die Füße waschen lassen, aus seinem Wort schöpfen, sich Seelsorge gefallen lassen, sie geben und malochen, krempeln die Arme auf, schwitzen sich kaputt und sind hoffnungslos ausgebrannt und überfordert. Und wenn die Signalposaune kommt, sagt Nehemia, dann sammeln wir uns an einem Punkt. Wir sind so zerstreut, hört darauf, kommt zusammen. Toll, dass dieser Jugendgottesdienst auch vielleicht so etwas sein kann. Ihn zusammenrufen, von den verschiedenen. Wir werden in die nächste Woche gehen, unsere Arbeitsplätze, die Schulen, in die Gruppen, wo auch immer ihr seid. Und mancher wird sich alleine fühlen, überfordert fühlen, ein hartes Stück Arbeit vor sich haben. Wir sind jetzt in der Gegenwart Gottes zusammen und der Herr will dir dienen, will dich korrigieren, will dich innerlich ausrüsten, stärken, damit du wieder mit Mut und neu zugerüstet an deinen Bauabschnitt gehst, die Mauer baust, bewaffnet mit dem Schwert des Geistes, des Wortes Gottes, dass du mit hellen, wachen Augen in die Zeit hinein siehst. Unser Gott wird für uns streiten. So arbeiten sie, heißt das, vom Morgengrauen bis zur Dunkelheit. In 52 Tagen war die Mauer fertig. Und dann gab es die nächste Arbeit. Es hört ja nicht auf, es war ja nur ein Projekt. Wir sind nicht die Endverbraucher der Liebe Gottes. Ich bitte dich, wie ich mich selber habe von Jesus neu herausfordern lassen. Lasst uns aus der Barmherzigkeit Gottes die Frage, wie geht's dir? Wagen zu stellen. Gott stellte die Frage nach dir, wie geht's dir? Und es kostete ihn seinen Sohn, die Antwort zu geben, damit es dir wieder gut ging. Und er hat gesagt, täuscht euch nicht, es wird seinen Preis kosten. Wer es fragt, wie geht's dir? Und dann sich reinziehen lässt in Gottes Dienst. Es ist zum Heulen über das Leid der Welt. Es wird was riskiert, manchmal Kopf und Kragen im Wagnis. Herr, was soll ich tun? Dann brauchst du eine Mitarbeiterkette und einen Kampf gegen Bedrohung von außen und Mutlosigkeit von innen. Aber Jesus wird nicht aufhören bis zum Ende der Zeit, bis er kommt und den neuen Himmel und die neue Erde schafft. So lange will er uns gebrauchen. Wir sind nicht die Endverbraucher seiner Liebe. Er soll durch uns weitergehen. Ein jeder trage die Last des anderen. Das ist, was Jesus uns anvertraut und zumutet.
Wir wollen mit unserem Herrn reden, beten und dazu aufstehen. Vater, du kennst unsere Ölhaut, an der alles abläuft. Wir tragen eine Elefantenhaut, durch die nichts hindurchgeht. Wir leben uns selber und kurven um unser eigenes Ich. Herr, schenk uns die dünne Haut eines Nehemia, dass wir es merken, wo was weh tut, dass wir es merken, wo andere Lasten tragen, dass wir es merken, Herr, was in dieser Welt nicht im Lot ist. Wir bitten dich, Herr, für die, die schwer dran sind. Wir bitten dich, Herr, für die, die kein Zuhause haben, Wir bitten dich für die, die nicht zu essen haben. Und wir bitten dich für die, die um ihre Hautfarbe willen, zurückgestoßen werden. Schenke uns, Herr, die dünne Haut eines Nehemia und gib, dass wir mit angreifen, dass wir nicht zu feine Hände haben, sondern dass wir die Ärmel hochkrempeln und mitmachen an dem Platz, wo wir sind. Räume du bei uns und bei mir den Schutz selber weg und lass mich helfen, zu schaufeln und den Weg frei zu machen für dich. Herr, du willst jeden brauchen. Du willst mich brauchen. Danke, Herr. Und höre uns, wenn wir gemeinsam dich bitten. Vater, unser Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen. Und nun hören wir noch zwei Lieder des Chores.
Danke. Wir haben diesen Dank gehört, diesen Dank an diese Babs, da war richtig Pep drin. Und liebe Freunde, hoffentlich ist jetzt euer Opfer nicht in die Tasche hineingepeppt. Wir brauchen jetzt das, was wir vorhin gesagt haben, vergesst's nicht, am Ausgang, dort in den Körbchen, Lebensmittel für Rumänien. Denkt daran, herzlichen Dank für eure großen Scheine. Wir danken auch Ulrich Parzani, der heute Abend wieder zurückfährt nach Kassel. Und wir bitten ihn, dass er dort grüßt von uns. Und wir wünschen ihm Gottes Begleitung auf seinem Wege. Und wer jetzt noch eine Frage hat, wer jetzt eigentlich noch wissen will, vielleicht möchte ich doch auch mitbauen, ich gehöre noch gar keiner Gruppe oder sonst eine Frage, der ernst machen will, ganz machen. Wir haben Leute hier mit Buttons. Sprecht sie an, sie haben Zeit für euch. Und dann möchte ich euch eingeladen haben, ganz herzlich wieder am 23. April zu unserem nächsten Jugendgottesdienst. Und Freunde, lasst uns noch einmal nach dem Segen zu einem großen 2400-köpfigen Massenchor das Lied miteinander singen zum Schluss. Das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wenn nach diesem Leben wir vor Jesus stehen. Lied Nummer 8, wir wollen aufstehen. Und jetzt, liebe Freunde, ich möchte jeden ganz persönlich hinein in sein Leben und hinein in diese Arbeitswoche und Schulwoche hinein entlassen mit dem Segen des Herrn. Und wir wollen dann zu diesem Lied stehen bleiben. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.
Uns wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wenn wir an diesem Leben vor Jesus stehen, wenn wir voll Hoffnung und Glauben geglauben, dann wird die zu sehen gekommen, der von dem Verstoßen wird der Angenommen. Amen.
Gott befohlen und auf Wiedersehen.